Herzlich willkommen zu einer neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Wir haben heute im Gepäck die dritte Episode des Summer Recaps 2026. Und mit mir im digitalen Aufnahme-Beichtstuhl sind der Markus Makrokop. Hallo Marco.
Hallo. Hallo, wie geht's? Wie geht's?
Gut. Gut. Und was auch gut geht, ist, dass wir momentan bloß zu zweit sind, weil der Michi noch dazu zu uns dazu sticht, nein, wie sagt man? Stößt, Entschuldigung. Der stößt dann später noch zu uns dazu. Der hat nämlich eine akute, wichtige Situation hat sich entwickelt, anscheinend bei ihm. Und die muss er jetzt nur lösen. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem dritten Teil vom Summer Recap zu zweit an. Marco, ich sag's gleich. Snackmäßig ist bei mir die Woche extrem wenig passiert.
Ja, dann sind wir gemeinsam in dem Boot. Na, wie sagt man, gemeinsam in dem Auto.
Ja, wow.
Im selben Auto.
Sprichwort Anti wieder. Ups. Na, wie sagt man eigentlich, er stößt zu uns dazu?
Ja, oder? Stößt uns dazu.
Oder er sticht zu uns dazu?
Nein, sticht nicht.
Okay.
Über den Tisch schauen. Übers Ohr ziehen.
Da muss man den grünen Daumen beißen.
Ja.
Snackerei habe ich ziemlich eingestellt momentan, weil ich ein bisschen auf Diät bin.
Gesundenuntersuchung bald, oder? Ist das?
Na,
ist besser als Ausschick.
Man hat die letzte Gesundenuntersuchung ist ein halbes Jahr her und vor einem halben Jahr hat man gesagt, ja, in der Straße, so geht das aber nicht, da müssen 15 Kilo weg. Und ich habe seitdem aber nichts verändert in meinem Lifestyle. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht nutzt es mir ein bisschen mehr Snooze. Vielleicht nehme ich dann ein bisschen ab, aber...
Im Hirn 15 Kilo abnehmen.
Ist auch nicht passiert. Ja, 15 Kilo abnehmen, hey, das ist... Ich meine, ich bin groß, aber 15 Kilo, das ist schon eine harte Nummer, hey.
Das ist nicht wenig.
Ich habe jetzt... ich habe mir während der Karenz von 103 auf 97 AW gearbeitet.
Das ist nicht mehr dreistellig. Gratulation,
hey. Ja. Ja. Ich bin ein sogenannter, wie nennt man das?
Staubsauger.
Doofi? Nein, wie nennt man das? Outside skinny, inside fatty. Also, man sieht mir das nicht an. Ich habe so internes Fett.
Im Gegensatz zum äußeren.
Ja, anscheinend ist da ein Unterschied. Anscheinend gibt es irgendwie.
Ja, doch, das kann schon gehen, ja. Ja.
Oh, auf jeden Fall ist das ein katastrophaler Ersatz für unseren Snack-Talk. Lass uns das sofort beenden.
Nimm mal Gesundheit, pfui.
Wir verlieren Hörerinnen by the minute. Summer Recap. Marco, ja. Ich hupfe jetzt gleich mit dem Fenster ins Haus und redet über einen Film, den ich in unserer Sommerpause gesehen habe, den du auch gesehen hast, den habe ich eigentlich wegen dir angeschaut, und zwar The Substance.
Oh, ja.
Ich sag's jetzt gleich, ich habe mir den ein bisschen anders vorgestellt.
Okay, wie? Mehr Homer?
So Cronenbergiger vorgestellt irgendwie, weißt du, was ich meine? So die Fliegeartiger oder so, weil ich habe nicht ganz... Ich habe von dem Film überhaupt nichts gewusst. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut, gar nichts. Ich habe nur gehört, dass der halt wirklich extrem gut sein soll und dass die Demi Moore da halt einen Wahnsinnsjob macht.
Ja.
Und ich habe den dann eingeschalten und habe nicht so richtig gewusst, was ich in der ersten halben Stunde von dem Film halten soll. Es geht um ein Fitnessmodel, die halt eine Schauspielerin war und die ist Mitte 50, glaube ich, im Film, oder? Will sie, glaube ich, Mitte 50 sein oder so.
Also die hat eine lange Karriere schon hinter sich.
Die hat eine lange, erfolgreiche Karriere hinter sich und die Karriere, die ist jetzt halt aufgrund von ihrem fortgeschrittenen Alter und ihre Karriere bezieht sich halt in dem Abschnitt ihres Lebens, in dem sie jetzt gerade ist, nur auf ihr Äußerliches. Die ist nämlich eben Fitnessmodel. Die macht so eine Aerobic-Show.
Ja, genau.
Genau, und die kriegt dann mit, dass sie wohl gekündigt werden soll. Und zwar auf eine sehr Comedy-artige Art und Weise. Sie ist auf der Herrentoilette, weil die Damentoilette gesperrt ist. Und dann kommt ihr Chef, der Produktionschef, rein. Der wird von Dennis Quaid gespielt. Und der Dennis Quaid, hey, das ist ein fantastischer Schauspieler, finde ich.
Ja, hey, jede Szene mit dem ist einfach Wahnsinn. Teilweise sind sie grausig gemacht, die Szene mit ihm. Hey, das ist total.
Entschuldigung. Ja, das ist so, wie ekelhaft er den Typen spielt.
Ja.
So ein Sender-Boss, irgendwie so. Hm. Wie furchtbar grausig. Das sind immer auch so furchtbare Nahaufnahmen irgendwie von ihm, hey, wo so.
Da gibt es eine Szene später, wo sie beim Essen sein und da wird auch voll ins Gesicht gefilmt und beim Essen und geschmatzt wird und so. Das ist.
Boah, wie ein Schrimps frisst, hey. Boah, das ist echt. Bist du blöd? Ja, das war ehrlich gesagt der horrormäßigste Teil vom ganzen Film. Und dann hat sie einen Autounfall, weil sie ist dann ein bisschen natürlich vor den Kopf gestoßen, vor die Hand getätschelt und hat dann einen Autounfall und in der Klinik hat sie dann Kontakt mit einem sehr jungen, gutaussehenden Arzt, der nach der eigentlichen Untersuchung sagt noch, ja, er muss noch kurz was schauen, er muss noch mal eine Untersuchung machen bei ihr. Und da steht dann die Wirbelsäule ab und hört sie, glaube ich, nochmal ab und sagt dann so zu sich selber, ah, sie wäre eine großartige Kandidatin. Und dann hat sie in ihrem Mantel die Karte von einer Firma und von der Firma kriegt sie eine Substance.
Mhm.
Ja, und die Substance, die soll sie verjüngen um 30 Jahre. Also sie soll quasi das Beste in ihr bündeln und ihr DNA neu konfigurieren und quasi ein besseres, schöneres, stärkeres Ich aus ihr machen.
Ja, aber man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt im Film schaut sie ja schon noch sehr gut aus. Also
ja, das genau, stimmt, ja. Das muss man dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie, die schaut ja wirklich fantastisch aus.
Ja.
Und was dann passiert, ist, kann man Body Horror schon sagen? Ist das Body Horror?
Ja, am Ende hin wird es echt zart, schon viel Body Horror, oder?
Ich glaube, wir spoilen da gar nicht weiter, oder? Oder sollen wir einen Spoilerbereich
machen? Nein, würde ich jetzt nicht unbedingt. Nur das, aber ich glaube, das sieht man in die Trailer auch, dass da halt eine zweite Rolle gibt, die da gespielt wird.
Dass das genau. Alles genau,
also nicht so abläuft, wie sie sich das denkt.
Ja. Wie sich das vorstellt, genau. Der Film, also wir spoilen jetzt nicht, ich rede jetzt mit dir mal darüber, wie ich den Film empfunden habe und wie er mir vorgekommen ist. Der Film ist mir irgendwie vorgekommen, der macht wenig Sinn in dem Film. Also da ist ganz viel, was auch quasi in dem Film selber keinen Sinn macht. Aber der Film hat da nicht den Anspruch, dass er in einer echten Welt spielt, glaube ich, oder?
Man kriegt von den Menschen außerhalb von dem Fitnessstudio und gerade halt den einen Arzt oder den Helfer, kriegt man jetzt gar nicht viel mit, oder?
Nein.
Sieht man da viele andere Menschen?
Nein, das spielt wirklich in so einer Bubble, in so einer Fernsehserien-Studio-Bubble.
Ja. Aber was meinst du jetzt genau mit, macht wenig Sinn, wie sie sich verhalten? Oder?
Nein, ich meine, okay, das ist jetzt kein Spoiler, aber die Hauptprotagonistinnen, die liegen immer wieder mit schweren Wunden zum Teil, sage ich jetzt einmal, ohne jetzt zu spoilern, für eine Woche in einem unsterilen Raum, ohne sich zu bewegen.
Oh, die Medizinersicht hat.
Naja, wenn du, nein, stell dir mal vor, dann stehen sie auf und schauen perfekt aus. Weißt du, was ich meine? Also wenn du eine Woche lang
liegst. Ja, aber in einer Welt, wo so ein Verjüngungsding funktioniert und so wie das da abläuft, kann ich das schon glauben, dass das trotzdem auch.
Ja, oder wie sie die Wohnung umbaut oder ich weiß nicht, wie die ganzen Leute sind, so wie der Producer ist, wie der Nachbar ist oder wie die ganzen Leute reagieren am Schluss, was passiert. Das wird ja gar nicht richtig wahrgenommen, was da, also mir ist immer vorgekommen, das ist eine Märchenwelt irgendwie.
Ja, ich sehe, was du meinst.
Weißt du, dass das nicht einen Anspruch hat, dass das in so einer, in einem, in einem Paralleluniversum spielt, wo es halt die Technik gibt, sondern dass das eher so eine Art Märchenwelt sein soll, in der sich alle Leute irgendwie seltsam verhalten oder irgendwie. Mhm. Es ist schon sehr. Ich habe eine Zeit lang Gefühl gehabt, ich schaue einen Cartoon an. Weißt du, was ich meine? So wie die Charaktere, so wie die Charaktere agieren und tun und so. Das sind schon sehr überzeichnete. Und auch die Kameraeinstellungen, das Studio, man sieht von dem Studio eigentlich immer nur so einen ewig langen Gang, so einen Flur. Mhm. Und halt dann Büro oder Aufnahmeraum oder so. Aber das wirkt alles so, so gewollt unecht irgendwie.
Ja, aber es ist auch, weil ich glaube, letztes Mal, wo ich drüber geredet habe, haben wir nachgeschaut, es ist, glaube ich, eine europäische Produktion.
The Substance?
Ja, ich glaube französisch, irgendwas, also von Mubi, glaube ich, finanziert.
Vereinigtes Königreich.
Ah, okay, UK.
Ja.
Yeah. Mm-hmm. Und, weil ich letztes Mal gesagt habe, so der Umgang mit der Nacktheit so ein bisschen ist total untypisch, wenn man irgendwie US-Filme gewohnt ist.
Ja, stimmt, ja. Mhm.
Weil bei US-Filmen oder auch bei Serien, da wird halt genau geschaut, dass zum Beispiel über Nippel irgendwie was verdeckt ist, dass man da ja nichts sieht und so. Und dem Film, ja.
Naja, ich glaube, das sind europäischen Produktionen. Ich weiß jetzt genau, was du meinst mit Nacktheit, weil da, wo du das gesagt hast, da habe ich nicht richtig verstanden, was du meinst. Das zeigt halt die Nacktheit, wie sie im alltäglichen Leben passiert. Also das ist jetzt nicht im Sinne von Pornografie, sondern eher, genau, wenn man aus der Dusche kommt, ist man nackt, fertig.
Ja.
Ja, und wenn man sich abtrocknet und die Haare föhnt, dann steht man halt nackt im Bad, so. Und das wird im Film halt gezeigt, so. Und in Amerika siehst du das nie. Da haben sie immer ein Handtuch bis unter das Kinn umgewickelt. Ja. Die kommen schon mit dem Handtuch aus der Dusche.
Ja.
Jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Die Regisseurin, der Namen her, Carolee Fargate, glaube ich, sagt man.
Mhm.
Ah, das ist mit Namen. Aber das ist ja. Ich sag da eins.
Was erlauben sich die Leute, ja?
Portugiesische und walisische und englische Namen auszusprechen, ist ja fast für Tiroler Maul unmöglich. Ja. Das ist echt.
Ja, ich probiere es gar nicht erst. Das lassen wir immer dir.
Und der hat Revenge gemacht vorher. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein, den habe ich nicht gesehen.
So Exploitation. Und der ist aber in Frankreich gemacht worden.
Ja, okay.
Und The Sandman ist, glaube ich, die Fernsehserie auf, glaube Netflix läuft dir. Da habe ich ein bisschen.
Kann ich auch nicht.
Ja, da habe ich ein paar Folgen geschaut, aber die waren mir dann irgendwie zu cheesy, so zu kitschig ein bisschen.
Okay.
Sehr
käsig.
Anime-artig, goth-mäßig. Also die hat einen sehr seltsamen Look, der mir irgendwann nicht mehr getaugt hat, muss ich sagen. Serie, ich habe ein paar Folgen geschaut und dann habe ich gedacht, nein, da komme ich nicht rein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ist eine Comic-Verfilmung. Kann mir durchaus vorstellen, dass das dann auch gut ankommt. Das war mehr Mai Gusto, den das nicht so getroffen hat. Ja, und das ist ihr dritter oder ihr zweiter abendfüllender Spielfilm. Ja, und der ist, glaube ich, der hat wahnsinnig gute Kritiken gekriegt, glaube ich.
Der hat, glaube ich, Preise gekriegt, ja. Ist halt so ein Dark Sundance Filmfestival, kriegt das jeder oder so? Oder Goldene Palmen oder keine Ahnung was so.
Naja, jeder kriegt das nicht.
Abseits vom Mainstream ein bisschen.
Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel irgendein Uwe Boll-Film großartig was von einer Goldenen Palme jemals gesehen hat.
Ja.
Obwohl, der hat ja einen, wie heißt der Film, die Dokumentation über das afrikanische Kriegsgebiet? Darfur, oder?
Uff. Ja, das kann sein. Ist das gut, oder?
Ja, der hat einen Film gemacht, der anscheinend sehr gut sein soll. Einen ernsten Film, ja.
Oh.
Ja. Gut, Marco.
Aber Substance empfiehlt schon, oder?
Ja, ich empfehle das auch Leuten, die normalerweise mit Body Horror und so nichts am Hut haben, weil der Film wirklich gut den Wahnsinn einfängt, der, glaube ich, mittlerweile vorherrscht. Bei solchen.
Du hast schon aber allein geschaut, nicht mit der Rebecca?
Ich bin alleine geschaut, ja.
Ja, weil das wäre interessant gewesen, die Meinung von einer Frau zu dem Film, oder? Ich meine, ja. Sie ist jetzt nicht in einem Business, aber trotzdem.
Ein bisschen. Ja. Wäre interessant gewesen.
Ja, aber du bist nah genug dran an der Meinung.
Was ja eine Sache ist.
Wo so die Gag. Ich spiele es selber noch ein.
Nein, ich, grad nach, ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen, weil ich nachgedacht habe, wie die Rebecca den wohl finden würde, den Film. Ich habe immer gemeint, wo man dann, wenn sie dann die Substance nimmt und dann halt jünger und schöner und besser ist und so, dann kriegt sie ja auch wieder so eine Fitness-Show, so eine Aerobic-Show. Und dann habe ich immer gedacht, so, ja, okay, die filmen nur die Ausschau von die.
Das ist ein Eric Price-Video-Antwort.
Ja, genau. Da werden nur ausschließlich nur Hinterteile gefilmt. Dann denke ich mir, ja, okay, das wird jetzt halt im Film so gezeigt, weil das halt darstellen soll, wie bescheuert das ganze Business ist. Und dann komme ich drauf, na, das soll die Fernsehsendung sein. Also die Fernsehsendung, die sie aufnehmen. Man sieht da ihr Gesicht gar nie. Nur zum Schluss.
Ja.
Die filmen nur die Hintern. Das ist so lappert. Da passiert dann was. Sie hat dann ein Problem mit ihrem Hintern. Und dann ist das ganze Produktionsteam, steht dann vor einem riesigen Bildschirm und geht Frame für Frame durch, ob mit dem Hintern alles passt. Das ist so bescheuert, die ganze Situation. Also der hat auch sehr viel Comedy. Ich finde, der hat da viele Comedy-Elemente. Ja. Obwohl er schon sehr, sehr tragisch und traurig ist eigentlich und grausig. Aber er hat viele, viele Comedy-Elemente. Ja, so viel zu der Substance. Ja.
Mhm. Boah, soll ich jetzt schon mit meinem super Spezialthema anfangen?
Immer her damit.
Ich hätte so ein Double-Feature, habe ich mir angeschaut, die nicht weiter auseinander sein könnten von der Art von Filmen. Ich sage dir die beiden Namen. Der erste sagt da vielleicht nichts und der zweite wahrscheinlich auch nichts.
Okay.
Ich bin so daheim gehackt und habe bei Amazon Prime Video so durchgescrollt. Und dann hat mich mein Guilty Pleasure eingeholt. Ah, Rom-Com. Ah, wer spielt da mit? Glenn Powell und Sydney Sweeney. Ja, okay. Schauen wir mal an. Der heißt, wo die Lüge hinfällt. Ein englischer Titel habe ich schon wieder vergessen.
Wo die Lüge hinfällt?
Ja.
Da wächst kein Gras mehr.
Und der, über den kann man jetzt nicht viel sagen eigentlich. Der ist all gut gemacht. Die Hauptdarsteller sind sympathisch und kommen nicht drüber. Und es ist halt das typische, oh, sie kennen sich von einem One-Night-Stand und dann gehen sie auseinander wegen einem Missverständnis, treffen sich auf einer Hochzeit von der Schwester von der anderen wieder, tun dann so, als wenn sie ein Pärchen seien, verlieben sich dann doch, gehen dann doch wieder auseinander, weil irgendwas nicht hingekaut hat oder irgendwas passiert. Und am Ende passt es halt doch wieder, so.
Mhm.
Mit ein paar eingebaute, flache Gags. Also, wenig Überraschung. Und ich glaube schon, von den Schauspielern ist mir jetzt keiner bekannt vorgekommen. Der spielt in Australien und sie bauen natürlich sofort die Klischees alle ein. Ein Typ ist der Freund von einer, ist ein Surfer-Dude mit einem australischen Akzent, den man kaum versteht und ganz viele Spezialworte, die er verwendet. Okay. Ich habe es auf Englisch angeschaut, da habe ich dann noch weniger verstanden, wo der geredet hat. Und natürlich kommt, und für mich ist das okay gewesen zum Anschauen, eine Szene mit einer Riesenspinne vor. Was ist auf so einem Wanderausflug sein. Und gut. Ja.
Aber jetzt, du hast vorher gesagt, Guilty Pleasure. Wir sind ja beide eigentlich schon eher Rom-Com-Fans, oder?
Ja.
Ja,
doch, ich mag das hatte früher, wo ich noch mehr Fernsehen geschaut habe, das war so Sonntag, glaube ich, ist dann auf Pro7 oder wo, ist immer mal wieder Sonne gelaufen und da habe ich dann laufen lassen.
Ja, ich bin ein großer Sandra Bullock-Fan auch und ich finde Ein Chef zum Verlieben zum Beispiel großartig.
Mhm. Ja, ich habe da mit jemandem auf der Arbeit geredet und der hat dann auch gesagt, sie schaut so gern Rom-Coms mit Gerard Butler und dann habe ich nicht gewusst, was, da gibt es welche, da gibt es glaube ich 3 oder so, also auch nicht mit der Jennifer Aniston, noch einen mit, was jetzt nicht wer, also 2 gibt es auf jeden Fall, Gerard Butler.
Bounty Hunter, aber das ist kein Rom-Com, oder?
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Ansonsten?
Ja, Anne ist auf jeden Fall mit der Jennifer Aniston und dann, ja, jetzt ist gar nicht so wichtig. Aber
okay.
Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt, das ist jetzt für mich nicht was, was ich jedes Wochenende schauen würde. Das ist immer mal wieder so, denke ich mir, ah ja, es hätte bessere Sachen zum Schauen geben, aber ich bin da hängen geblieben. Und dann bin ich trotzdem auf Amazon Prime gewesen danach und dachte so, ja, Abend ist noch jung. Vielleicht doch noch auf so irgendwas aus der Horrorsparte. So als Palette Cleanser. Und dann gehe ich da so durch und dann sage ich, hä? Das ist ein Zombie-Film. Und wahrscheinlich bei Amazon, da kommt am Anfang gleich so ein Trailer, also Autoplay, bisschen. Mhm. Und der ist schon sehr schlecht gemacht gewesen, der Trailer, also absichtlich schlecht. Der Film heißt Zombie-Ass. Und 2011 ist ein japanischer Zombie-Film.
Natürlich, okay.
Und ich habe den, nennen wir es jetzt einmal Nachteil für mich, gemacht. Ich habe es dann auf Amazon Prime angeschaut und der ist geschnitten.
Okay.
Die Gewalt ist da reduziert. Die B-Movigkeit und alles andere ist weiterhin vorhanden, ist nur auf Deutsch synchronisiert vorhanden, hat generierte Untertitel, die teilweise nicht dazu passen, weil das halt, so wie es klingt, teilweise als Untertitel AI generiert worden ist. Also das, dann auch eben, weil ich die Untertitel eingeschalten habe, hat es jetzt ein bisschen lustiger nochmal gemacht. Und in dem Film geht es darum, dass so ein gefährlicher Bandwurm in Menschen lebt, der die zu Zombies macht.
Du hast den ganzen Titel nicht gesagt.
Ach so, was? Toilet of the Dead ist der Titel. Ja. Und den habe ich mir angeschaut und der ist echt Trash.
Okay.
Unterhaltsamer Trash. Und ich habe den dann nur zensiert gesehen und es fällt einem auch sofort auf, so, dass ein plötzlich Menschen, denen schwillt der Kopf so an oder soll anschwillen und sagt, ah, Hilfe, ich explodiere, mein Schädel explodiert gleich, plötzlich liegt er am Boden, die Leute schreien gleich mal und so, man hat nichts gesehen, so.
Aber war das so ein Zusatzkanal oder war das Amazon Prime Abo?
Das ist einfach Standard, Amazon okay. Prime Abo. Mhm. Kann sein, dass es woanders unzensiert gibt.
Ja.
Mhm. Auf jeden Fall, erzählen wir mal die Story, da ist ein Vierer oder Fünfer Gespann, die mit so einem Van einen Ausflug machen in so einem japanischen kleinen Dörfchen oder in der Nähe von so einem Dörfchen. Und zwar ist das Ziel, eine, die wie bei der Substance eigentlich schon sehr gut ausschaut, will noch dünner werden, damit sie Model-Aufträge kriegt.
Mhm.
Und die einzige Chance, die sie sieht, ist, da gibt es irgendeine Forelle oder einen Fisch, der einen gewissen Bandwurm hat und wenn man den isst, dann tut er halt für die auch Nahrung im Körper auf, also so wie halt das Gerücht ist, ah, dann nimmst du halt dann automatisch ab, weil der frisst die Hälfte sozusagen von, was du zu dir nimmst. Dann habe ich dann, ist mir gleich gesagt worden, nein, das funktioniert sowieso nicht, wenn man das über den Mund macht, weil die Magensäure den sowieso zerstört und die Eier, glaube ich, dann gleich im Darm landen. Ja, ist ganz, also das gibt es ja in echt so, glaube ich, das Problem. Oder nicht Problem, aber das haben Leute in echt schon mal gemacht, glaube ich.
Früher war das, ja. In so viktorianischen Zeiten war das ein Ding, ja.
Ja. Auf jeden Fall machen sie den Ausflug und dann finden sie auch so einen Fisch und einer schneidet den Fisch auf und da ist ein Bandwurm rein und einer isst den gleich. Und dann geht's schon los mit, oh nein, nach 20 Minuten muss ich voll aufs Klo, ah, ich hab so Bauchweh, Hilfe. Ja, und dann sind sie in so einem kleinen japanischen Dörfchen. Ich erzähle jetzt einfach den ganzen Film, weil ich glaube nicht, dass den wer anschauen wird, nachdem ich da ein bisschen erzählt habe drüber. Und dann kommt sie halt noch auf so ein altes japanisches Blumsklo, schafft sie es. Und da wird dann schon von unten kommen da so Hände rauf, die sie angrapschen am Hintern, wenn sie da drauf hockt. Und
oh mein Gott.
Typischerweise, ja, läuft sie dann nicht weg, sondern bleibt da Hilfe und schreit noch ein bisschen, ja. Bis sie dann irgendwann dann doch irgendwie zurück zu ihren Kollegen läuft. Und dann geht schon los, dass die ganze Stadt zombie-mäßig da daherkommt. Und sie sich in so einer Hütte verstecken müssen. Und da ist so ein Typ, ein alter Farmer oder was das ist, der mit einer Shotgun da steht und sagt, hey, was macht das da? Und dann eine Nahaufnahme auf seinem Bauch, wie man sieht, wie irgendwas in seinem Bauch sich so schlangenartig bewegt. So. Und dann sagt er, ich will nicht zu enden wie alle anderen und sich selber in den Kopf wegschießt. Und dabei ein Auge ihm aus dem Kopf so rausschießt und dem einen Typen versehentlich im Mund und er schluckt es. Sache, so alt
bin ich. Ja, was halt so passiert, wenn man aufs Land fährt.
Ja, genau. Ja. Und dann hauen sie weiter ab und kommen in ein Haus von so einem Wissenschaftler, der sie da aufnimmt und sagt, ja, na, das, er ist da schon länger. Er verratet jetzt am Anfang nicht gleich, aber seine Tochter hat auch ein Problem, ein medizinisches, auf das er nicht näher eingeht und sagt, ja, er muss von dem Bandwurm Gebrauch machen, da ab und zu. Und dann muss der Bandwurm aber wieder raus aus dem Körper von seiner Tochter. Das sieht man dann später, wie das funktioniert. Davor gibt es noch eine Fight-Szene, wo eine auch irgendwie angrapscht wird, deswegen hast du ja Zombie auf die Ass. Also Ass und Furzen ist ein großes Thema.
Weil, wie, weiß man, hast du den Film vorgeschlagen oder hast du den?
Ja, ich habe einfach durchgescrollt. Okay. Der ist vorgeschlagen worden, ja. Ich weiß nicht warum. Ass halt, ja. Da gibt es eine Szene, wo auch eine so halb die Hosen unten hat und sie ein Zombie begrapscht. Und was sie macht, ist eine Arschbombe auf den Kopf von dem drauf, der dann zerplatzt.
Okay.
Ja, und das sind Szenen, die normal rausgeschnitten sind. Ich habe mir dann später das angeschaut. Es gibt auch einen Schnittberichte-Artikel über den Film. Ja, ich meine, weil es lustig haben will, der schaut sich das auf Amazon Prime angeschnitten. Wir Konnoisseure des Beuschels, die schauen wahrscheinlich die ungeschnittene Version. Und die, wie geht's weiter? Jedenfalls der Arzt, der sie da aufnimmt und sagt, ja, es, bei ihnen seien sie safe, der gibt ihnen dann so Nudeln zum Essen und da ist auch der einig mischt worden, Teile von den Eier oder vom Bandwurm, dass die dann alle infiziert werden.
Natürlich, ja.
Zu dem Zeitpunkt hat es schon eine Badeszene gegeben, mit einfach so random eingebaut, wo die Hauptdarstellerin halt sagt, ah ja, eine hat, weil ihr Freund vorher gestorben ist, sie will nicht allein duschen, ob sie mit ihr duschen will. Natürlich, sagt sie, ja klar, so, duschen wir zu zweit. Das ist einfach so eingebaut, weil der Regisseur halt gesagt hat, ich hab die eine Hauptdarstellerin für 300 Yen mehr, zieht die sich aus, jawohl, bauen wir ein, so ungefähr.
Wow.
Ja. Vielleicht ist die Hauptdarstellerin aber mehr involviert in dem Film, als sie man denkt, weil dann später dann nochmal so eine ähnliche Szene gibt, wo man denkt, okay, das, jetzt ist schon sehr Anime komisch mit so Hilfe, ein Schnitt direkt da beim Busen, okay, Nippel.
Ist das eine Anime-Verfilmung?
Ich glaube nicht. Ich habe echt nicht recherchiert mehr danach. Ich glaube es nicht.
Nicht schlecht. Ja, und was, wie löst sich das dann auf?
Ja, dann wäre es eigentlich ziemlich geil. Dann gibt es einen Rückblick von einer Hauptdarstellerin, die auch ziemlich gut Kampfsport kann. Die hat in der Schule ihre Schwester. Oh, Michi steigt ein, sorry, ich muss da gleich. Aber den interessiert das gerade sicher voll.
Hey Michi!
Nein,
sag hey, hey, nicht. Hey.
Hallo.
Hi.
Also, die Schwester ist in der Schule gebullied worden von der und da waren andere, die gesagt haben, hey, wir tauchen da einen Kopf jetzt ins Klo da. Und jetzt isst du Kakerlaken, ist das klar? Und dann kommt die große Schwester, die Hauptdarstellerin, und sagt, hey, was macht das da? Dann sagen sie, nun ja, wir hören vielleicht auf, deiner Schwester da die Kakerlaken zu fressen geben, wenn du jetzt futsch vor uns, Prinzessin, so ungefähr.
Okay.
Und sie so, na, ich kann nicht, ich bin so rein und so. Und dann die Schwester so, na, große Schwester, ich mach das für die. Und furzt dann und vor lauter Scham läuft sie dann raus und stürzt sich da von der Turnhalle irgendwie so vom Stock hoch und stirbt. Und
oh Gott.
Ja.
What?
Der Michi ist gerade dazugekommen zur Aufnahme.
Genau.
Weiß nicht, um was es geht.
The Substance. Na, Zombie-Eyes.
Ich hoffe, das ist nichts Reales. Das hier.
Doch, das ist ein echter Film, ja. Zombie-Eyes, Amazon Prime.
Habt ihr schon angefangen mit dem Podcast?
Ja, ein bisschen. Aber nur die grausigen Sachen, bis du kommst. Ja, auf jeden Fall hat die halt das.
Zombie-Ass, Amazon Prime, okay.
Ja, da ist der Geschnittene zwar gewaltmäßig geschnitten, schon ist nichts geschnitten, furzmäßig, meine ist alles rein. jedenfalls hat die auch deswegen ein Trauma wegen ihrer Schwester. Wo war ich? Ja, das ist einfach so ein random Rückblick halt, der da einbaut ist. Dann eskaliert das Ganze, weil die alle da gefüttert worden sind mit den Nudeln und die Bandwürmer sich da jetzt da in denen vermehren. Und man sieht den einmal, der schaut aus wie so ein Wurm, wo außen drauf nur so ein kleines Gehirn ist. Also echt dumm. Dann gibt's ein paar Kampfszenen mit der Tochter vom Arzt, die so zwei Messer hat, und der ist verhältnismäßig echt gut gemacht, die Choreografie für den Film. Weil man denkt so, boah, aber da, hey. Deswegen ist die Hauptdarstellerin wahrscheinlich, die wird privat auch Kampfsport machen, die ist voll agil und springt da um und ja, die macht ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, wie das da aufhört. Davor hat sie gesehen, wie der Bandwurm bei der Tochter vom Arzt wieder entfernt wird, indem sie so einen riesen Einlauf kriegt mit so einer gelben Flüssigkeit.
Oh Gott.
Ja, damit er da wieder rauskommt, der Bandwurm. Wir sollten vielleicht da generell für den Podcast eine Warnung für die ganze Länge von dem Film, wo ich jetzt erkläre, machen. Wird es dann ziemlich blutig, da wird mit einer Nagelpistole wird eine zerschossen und die Freundin, die ganz am Anfang den Urbandwurm gegessen hat, hat jetzt den Queen-Parasiten in sich und verwandelt sich in so eine Mischung aus Mensch und so Insekt, das umfliegen kann und die Hauptdarstellerin so im Wald verfolgt. Und da das Insekt da fliegen kann, also das kann man sich so wirklich so vorstellen, der Oberkörper platzt so auf, da kommt das Insekt raus, der Unterkörper ist noch von der Frau. Und die macht immer so Flugangriffe auf die Hauptdarstellerin und die einzige Chance natürlich, wie die Hauptdarstellerin gegen die kämpfen kann, ist, sie wird da glaube ich von dem Insekt so in die Luft mit Aui befördert und fallen gelassen. Die einzige Chance, um zu überleben, ist natürlich, einen Furzantrieb zu machen und somit fliegen zu können. Ja, und die kämpfen dann und die gewinnt am Ende. So, das ist die Kurzfassung. Oder eigentlich schon alles.
Okay. Hey, ich sieg da ein Videospiel, ich sieg da eine Fernsehserie, ich sieg da Graphic Novel, ich sieg da Pen & Paper Spiel, ich sieg da die volle Ladung, ich sieg da Zombie-Ass, Cinematic Universe. Mhm. Also klingt für mich nach einer absoluten, nach einem nicht mehr Geheimtipp, sondern das ist wirklich das neue Herr der Ringe.
Soll sich auf YouTube den Trailer anschauen, den japanischen, der auch auf super trashig gemacht ist und jedes Mal, wenn irgendwie was, ich meine, da sieht man nicht einmal wirklich viel Blut oder irgendwas, da wird so ein schlechtes Paint Danger-Symbol eingeblendet über die Sachen drüber und irgendein Japaner sagt immer Danger, Danger. Ja. Und anscheinend hat der Aaron Paul den Film einmal irgendwo erwähnt und empfohlen. Kennt ihr ja den Jesse Pinkman von Breaking Bad.
Okay.
Und in die Kommentare unten schreibt er, hey, thank you, Aaron Paul for recommending this.
Ja. Großartig, okay.
Mein Double Feature. Michi, kennst du, wo die Lüge hinfällt?
Na.
Ja, das war der erste Film, über den ich geredet habe. Okay. Mit dem Glenn Powell und der Sydney Sweeney. Na, aber Zombie-Ass, maybe.
Okay. Ja, hat sich mal, das, was ich gehört habe, hat sich mal spannend angekocht.
Ja.
Sorry für die Verspätung, waren gerade Kindergeburtstag und dementsprechend easy war es jetzt mit der Nella zum Schlafen gehen.
Aufgetreten.
Hat es noch ein bisschen gedauert. Aber jetzt bin ich da und freue mich und habe auch gleich einen Film angeschaut im Sommer, den ich in meiner Liste gefunden habe. Soll ich über den kurz was erzählen?
Her damit.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ihr ihn auch gesehen habt. Er heißt, wie so viele Filme heißen, nämlich Die Mumie.
Habt den neuen Die Mumie.
Den neuen Die Mumie und nicht den Tom Cruise Die Mumie.
Hey, den habe ich ebenfalls auf meiner Liste. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich in der Sommerpause auch gesehen.
Hast du angeschaut?
Ja.
Ist von 2026, glaube ich, gell?
Ja.
Ist ganz neu. Und hat diese The Mummy-Geschichte, hat auch nicht viel mit der klassischen Mummy-Geschichte zu tun. Es geht prinzipiell darum, es geht um eine Familie, der Vater ist, glaube ich, Diplomat, wenn mir nicht
alles Reporter.
Täuscht. Ah ja, genau, Reporter. Und ist in Ägypten stationiert quasi, oder ist in Ägypten, arbeitet da für CNN, wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls arbeitet er als Reporter. Er ist dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn. Und alles happy, happy life. Und sie überlegen, glaube ich, wieder zurückzugehen nach Amerika. Und die Tochter ist dann außen beim Spielen im Garten und wird dann quasi entführt. Der Vater kriegt es noch am Rande mit, versucht also diesen Entführer noch zu verfolgen, findet ihn aber nicht mehr und die Tochter ist dann quasi weg. Das ist schon mal so der Anfang, oder? Endlich habe ich dann irgendwas,
genau.
Irgendwas Wichtiges
gesagt. Genau, na, das stimmt. Also die Tochter wird entführt und sie haben keine Chance mehr, gehen dann zur Polizei. Und
genau, aber gehen zur Polizei, zur ägyptischen, und da ist eine recht motivierte Polizistin, die wird dann auch befördert, glaube ich, in diese Vermissteneinheit.
Genau, ja.
Wo sie aber gleich, also die ist super motiviert, wo sie aber gleich quasi von ihrem Chef gesagt kriegt, ja, ich habe so und so viel 300 Fälle in meiner Karriere gemacht und habe davon 10 wieder gefunden und von den 10 waren 9 tot oder so irgendwie. Also
genau, ja.
Mal gescheite, also es ist eigentlich unmöglich, dass das positiv ausgeht. Mhm. Die Familie zieht dann wieder zurück nach Amerika, in so ein bisschen rural Gegend, glaube ich, oder? Das heißt, das ist ein bisschen
in New Mexico, irgendwo sind
New
sie dann?
New Mexico, ja. Irgendwo so das Haus, wo sie wohnen, ist so ein bisschen mit der Tupoleder, oder wie nennt man den Style, so Ton, Tonhaus. Wohnen dann dort, also zu dritt, und die Großmutter spielt noch ein bisschen eine Rolle.
Na, sie haben ja ein kleines Baby dann noch gekriegt. Also sie haben wieder zwei Kinder, zwei Erwachsene und die Großmutter.
Zwei Kinder. Ah ja, nochmal Tochter, glaube ich,
genau.
Haben sie gekriegt,
oder? Genau, ja.
Genau, und sie leben in Amerika, haben das aber jetzt nie so wirklich verkraftet, haben aber der Vater hat, glaube ich, immer wieder versucht, sie zu finden, die Tochter. Wir haben sie aber nie mehr gefunden, bis sie dann, na warte, jetzt warst du das noch, da gibt es ja noch so eine Zwischensequenz mit einer zweiten Familie, oder? In Ägypten. Die im Garten, diese.
Ja, da sieht man halt ganz am Anfang, sieht man so eine Familie, die ein bisschen ein Geheimnis hat, und zwar haben die so eine Pyramide im Garten, so eine kleine, und da haben sie so eine Art so ein Eisensarkophag, so einen riesigen, und da ist irgendwas drin, irgendein Monster ist da drin.
Genau.
Und die Frau von der Familie, das sieht man auch ganz am Anfang, die ist so Magierin irgendwie und die behütet da irgendwas Böses in dem Sarkophag, und das ist dann auch die Entführerin, das kriegt man ganz am Anfang mit, das ist auch die Entführerin der Tochter.
Genau. Genau. Und jedenfalls kriegen sie dann einen Anruf, dass die Tochter gefunden worden ist. In eben diesem Sarkophag.
Genau, der ist beim Flugzeugabsturz, ist der in Ägypten in die Wüste gestürzt.
Genau.
Und
die Family fragt sich nachher, hey, wie kommt unser 16 Jahre alte Tochter, ist sie dann, glaube ich, also ja. Sie ist 16 Jahre, glaube ich, vergangen, oder 10 Jahre sind vergangen, oder 12, sie ist jedenfalls Teenager. Und davor war sie Kind, Tochter in diesem Sarkophag. Sie kommt dann nach Amerika, kommt ins Krankenhaus und die Ärzte sagen halt, ja, sie hat dramatische Ereignisse mitgemacht und sie kann halt lichtempfindlich, bewegungsempfindlich, und es ist halt alles.
Kann nicht reden
und ist halt total verwahrlost. Aber nichtsdestotrotz gehen sie ins Krankenzimmer, setzen sich zur Tochter ins Bett und glaube ich, so wie es alle Eltern machen würden, versuchen halt quasi wieder Beziehung oder halt sie quasi wieder zurückzuholen, Beziehung aufzubauen, ihr gut zuzureden, aber sie ist einfach wie so ein Wachkoma.
Genau, ja. Nehmen total sie dann auch mit heim.
Genau, total verwahrlost und schaut richtig zart aus, oder?
Sie schaut wirklich aus, als ob sie schwere Verbrennungen gehabt hätte, oder sie schaut total entstellt aus eigentlich.
Ja, genau. Ja. Also verzerrtes Gesicht und so, also wirklich, ja. Und sie nehmen sie damit heim und wollen sie halt quasi wieder in die Familie integrieren und ja, und dann beginnt der Schrecken quasi, weil dieses Kind halt einfach von der Mumie besessen ist, oder nennen wir es so?
Ja, von einem Dämon, ja. Von einem
Dämon besessen ist, genau. Ja. Sie ist auch in einem, ist in so ein Mumien-Ding eingewickelt?
Am Anfang, sie war in so Lederbänder eingewickelt und ja. Sie ist mit Menschenhaut, also das kriegt man dann im Laufe des Films.
Ihr Haut?
Das ist nicht ihr Haut, ne?
Ah, ich weiß, das ist ihr Haut.
Na, sie ist mit Menschenhaut, deswegen schaut sie ja so zach aus, das kriegen sie nicht mit, sie ist so irgendwie mit fremder Menschenhaut irgendwie eingewickelt und verschmolzen irgendwie so.
Mhm. Ja, jedenfalls ist es, also ich finde ihn sehr grausig, ich finde ihn sehr grafisch grausig, ich finde ihn psychologisch grausig, weil er natürlich dieses Entführen des Kindes ist halt eine Horrorvorstellung für Eltern, oder ich glaube für viele Menschen, die muss nicht Eltern sein, also entführtes Kind, du findest es nicht mehr, ist schon schlimm genug und dann kommt es zurück, du weißt, dir ist Schlimmes passiert. Und dann schaut, ist es auch noch so entstellt und alles, oder? Also es ist ja wirklich wild. Und wie die Eltern fighten und probieren, dass sie sie wieder zurückkriegen und dass sie wieder die Alte wird, ist halt irgendwie zach, oder? Finde ich. Das ist so, auf mehreren Ebenen ist der zach, finde ich.
Ich finde auch, der Film ist wirklich super grausig. Also super grafisch ekelhaft und hat zaches Blättereffekt, ja. Mhm. Er ist sehr hochkarätig besetzt. Jack Rayner spielt mit, den kennt man, das ist die männliche Hauptrolle aus Midsommar. Mhm. Die Mae Calamari, die kennt man aus Moon Knight, aus der Serie. Mhm. Die Laia Costa, das spielt die Mutter. Das ist von Victoria, die Hauptdarstellerin. Also ziemlich viele bekannte Leute spielen da mit. Und ich habe den Film angeschaut und habe mir gedacht, zach, der kommt mir irgendwie vor. Der Stil, den kenne ich irgendwo her. Der kommt mir irgendwie vor. Und dann habe ich, wer ist denn der Lee Cronin? Weil der Film heißt Lee Cronin's The Mummies. Das ist der Titel vom Film. Also der Regisseur hat sich selber in den Titel eingeschrieben. Und dann habe ich den einmal gegoogelt. Der Lee Cronin, der hat Evil Dead Rise Regie geführt.
Ah, okay.
Und das ist der erste von neun, oder?
Das ist der erste von, nein, der zweite von dir.
Er ist der zweite, okay. Mhm. Mit der Mama.
Genau. Und der Film könnte komplett als Evil Dead Spin-off funktionieren.
Finde ich.
Weil im Endeffekt ist das dann, wenn man jetzt, da ist der Dämon in dem Kind rein und der befällt auch andere Leute. Und die werden dann wie so Deadites. Also das ist ein sehr Resident Evil, sehr Evil Dead-artiger Film. Und der wird wirklich als Resident, also wenn, ich sage immer Resident Evil, wenn das jetzt ein Teil von der Evil Dead Serie wäre, könnte man komplett so wie er ist, der Film, in das Universum einbauen.
Ja, ich finde, was da mit den Geschwistern passiert und so, wie die sich dann benehmen, wo du sagst, dass sie ja besessen werden, das ist auch so, das ist so zach. Das ist wirklich zach, oder? Und auch wie er dann aufgelöst wird, also wie er dann endet, ich finde, er endet extrem zach. Und dann, ja, er endet extrem zach.
Es ist eins von den zachsten und grausigsten Happy Ends, die ich jemals gesehen habe.
Ja.
Es ist, genau. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Film hat so ein schierches, gutes Ende.
Ja.
Das ist echt furchtbar. Der hat The Hole in the Ground gemacht. Über den habe ich im Podcast einmal geredet. Den Film habe ich gesehen vor ein paar Jahren. The Hole in the Ground ist ein Horrorfilm, der ist sehr subtil, finde ich, wo geht es auch um Kindesentführung, wo eine Mutter ihren Sohn verliert, der dann zurückkommt und sie merkt, dass das nicht mehr ihr Sohn ist.
Mhm. Also okay, genau.
Der hat auch so ein Thema. Mhm. Mir hat der echt, ich habe so in der ersten Hälfte vom Film habe ich mir gedacht, boah, der ist schon sehr. Ah, so die Aufnahmen, so schon so Sam Raimi-artige Nahaufnahmen oft von den Gesichtern. Und deswegen habe ich mir gefragt, hey, woher kenne ich den Stil irgendwie? Die erste Hälfte, finde ich, ist fast ein bisschen langatmig. aber in der zweiten Hälfte vom Film steigt er dann voll aufs Gas. Also der ist echt verrückt, was da dann passiert. Er ist echt guter Horrorfilm.
Ja, ich war, wie gesagt, gibt es zwei andere Horrorfilme angeschaut, jetzt kurz noch, also wenn man so zum Sommer zählen will, kann ich ganz kurz anreißen, weil es nur ich hab The Last House angeschaut auf Netflix, weil ich gedacht habe, es ist ich habe echt gemeint, ich schaue The Last House on Oak Street, oder wie heißt der?
Last House on the Left?
Na, oder Oak Street heißt der neue Film mit den Dinosaurier. Oak Street, heißt glaube ich Oak Street, oder?
Wo die Nachbarschaft verschoben wird.
The End of Oak Street, genau. Ich hab gemeint, ich schaue The End of Oak Street. ich schaue The Last House und es geht los und dann sehe ich in dem Haus steht so ein Roboter-Dino unter dem Tisch und denke mir, schau jetzt, ich bin so ein Cineast, sehe ich schon, dass da der Roboter-Dino steht. Das ist schon so ein erstes Anzeichen auf den, dass jetzt dann die Dinos kommen. Und dann geht der Film weiter und geht weiter und geht weiter und es kommen einfach keine Dinos. Und ich bin, dass es der falsche Film ist. Weil ich eben das The Last House angeschaut habe.
Okay.
In The Last House, ganz grob angerissen, geht es darum, der Vater einer Familie ist fischen, es kommt ein riesen Gewitter, er schafft es gerade noch heim, ist daheim bei der Familie. Dann probieren sie irgendwann wieder, will er die Tür aufmachen und die Tür geht nicht mehr auf und sie kommen drauf, dass das Haus komplett versiegelt ist und sie nicht mehr rausgekommen. Und dann kommen es drauf, dass die ganze Nachbarschaft schon mal aus und die Nachbarn kommen auch nicht mehr aus. Es sind also alle Häuser sind quasi versiegelt. Sie wissen nicht warum und sagen, hey, wir haben für einen Monat haben wir Vorräte. Das heißt, das schaffen wir schon, das kommt sicher bei uns retten, oder? Und dann siehst du halt so, wie die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Monate vergehen, die Jahre vergehen und sie auch nicht aus dem Haus rauskommen.
Boah, das klingt aber geil. Klingt nach einem geilen Film, hä?
Ja, ist es aber. Ja, schau dir an, aber ich habe es nicht so gut gefunden.
Okay.
Das war der Film.
Ich glaube, ich habe eine Szene aus dem Film gesehen. Kann das sein, dass die probieren, über den Kamin Sachen wieder reinzuholen?
Ja, das ist ganz komisch, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert mit dem Kamin. Ja. Das funktioniert physikalisch meiner Meinung nach nicht. Aber egal.
Ja.
Schaut es euch an, ist jetzt aber ein Semi-Horrorfilm, also semi-gut, über dem 4 von 10 Popkultur beicht. 4 von 10 Weihwasserkelche geben.
Ach so. Übrigens, Zombie-Herz hat 10 von 10 Ärschen.
Okay. Den würde ich 4 von 10 Maklerköpfe geben.
Okay.
Und dann habe ich mir noch angeschaut, Dangerous Animals.
Sind da Dinosaurier?
Nein, da geht es den. Da gibt es denn dies. Es geht, ich glaube, jetzt schaue ich ganz kurz, nicht damit ich irgendwas spoiler, aber ich schaue gerade, was kurz in der Beschreibung von Netflix steht, ob ich das so erklären kann.
Nicht, dass der Anwalt anruft.
Nein,
so kann man das nicht erklären.
Nein, nicht, dass ich das jetzt spoiler und so. Warum ich das gesagt und dann steht, also ich versuche es jetzt mal ganz
kurz. Neutral.
Ja, also ich lese kurz die Netflix-Beschreibung vor. Ja, super, okay. Von den Produzenten von Longlegs stammt dieser backende Thriller über einen australischen Haifisch-Tourkapitän, der eine Surferin für sein tödliches Fütterungsritual entführt. Also, um das geht's. Es ist von den Produzenten von Longlegs. Longlegs war ja ziemlich unheimlich, finde ich, obwohl da nicht viel passiert ist.
Boah, der war fantastisch, aber das war ein sehr guter Film.
Der war gut, und da geht's halt darum, dass eben so ein Hai-Käfig-Tauchkapitän ein bisschen ein Problem hat und Touristen an Haie verfüttert und das filmt und sich dran ein bisschen. Genau, und den habe ich mir auch angeschaut und der hat. Ja, also die Mumie war besser wie beide zusammen, würde ich sagen.
Also der Mami kriegt von mir 8 von 10 ausgerissenen Milchzähnen.
Ja, und Dangerous Animals kriegt von mir 5 von 10 Haifischzähnen. Weil er war doch unterhaltsam, aber er war dann auch zu lang und ja.
Genau. Ich möchte erwähnen, dass Zombie Ass jetzt der beste Film von der Podcast ist, momentan.
Stimmt, ja.
Noch. Also, wer weiß.
Ja. Ich will das Ganze jetzt nicht so horrorfilmlastig machen, deswegen sage ich bloß noch kurz, dass ich Bring Her Back geschaut habe in der Sommerpause.
Worum geht es, um die Britney Spears?
Oder um die Backstreet Boys?
Nein, Bring Her Back ist sehr, ja, Horror, es ist schon ein Horrorfilm. Spielt in Australien und hat als, ich sage jetzt mal, Prämisse, dass zwei Vollwaisen kommen zu einer Pflegemutter und die Pflegemutter nimmt Kinder auf, weil sie ihr eigenes Kind verloren hat. Und die Pflegemutter möchte so ein Ritual, hat im Sinn quasi so ein Ritual zu vollziehen, dass ihr eigenes Kind wieder zurückkommt. Und für das braucht sie die beiden Pflegekinder. Mhm. Da will ich gar nicht mehr erzählen. Der Film ist sehr gut. Der hat in der Hauptrolle die Sally Hawkins. Sally Hawkins, die kennt man als liebende Mutter von Paddington Bear. Und die tragt den ganzen Film. Das ist eine fantastisch gute Rolle, die extrem viel Entwicklung im Film durchmacht. Bring Her Back ist sehr zu empfehlen von mir. Schaut es euch an. Er ist nicht besonders grausig, also der hat jetzt nicht nur Splatter-Elemente oder so, der ist mehr psychologisch unheimlich und das ist ein guter Gruselfilm. Den kann man wirklich, kann ich wirklich was empfehlen. Super Film, Bring Her Back. Mhm. Sag jetzt aber nicht mehr drüber. Okay. Marco, jetzt würde ich dir wieder das Wort erteilen. Mhm. Das sage ich so, also wieder der Chef. Ja. Aber ich habe dann noch ein bisschen ein Thema, über das wir noch ein bisschen plaudern können.
Okay, dann mache ich das jetzt kurz, weil ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe mir ein neues Spiel gegönnt am PC. Twisted Tower.
Oh, ich habe gestern eingespielt.
Ja, das ist so, wie beschreibe ich das jetzt? Also vom Look her ist es Bioshock. Bioshock. Ja, doch, Bioshock. Ja, ja. Aber mit so einem riesen Turm, beziehungsweise ist das ein Vergnügungspark, glaube ich, von so einem Schauspieler slash Regisseur, der genau einen Film gemacht hat und der voll gut sein soll. Und du bist der Hauptdarsteller, Name, was ich
Jonathan, glaube ich, oder so.
Ja, und die Charlotte ist deine Freundin. Ihr habt gerade, glaube ich, er hat ihr den Heiratsantrag gemacht und sie wird dann entführt und ist jetzt in dem Turm da drinnen. Also der Anfang ist echt klischee-mäßig ein Mario, sage ich mal. Er muss die Prinzessin retten.
Sag bitte den Namen vom Spiel nochmal.
Twisted Towers.
Twisted
Towers. Oder Tower. Towers.
Twisted Tower, glaube ich.
Tower.
Und ist ein Hotel, oder? Ah, das ist Twisted Tower.
Ja, das ist ganz im viel in Arm. Also da gibt es Teile, genau, da Part ist ein Hotel, glaube ich, und dann ist eben Vergnügungspark ist da auch noch dabei. Und ich habe eben noch nicht so viel gesehen, aber Twisted Towers ist auch beim Gameplay, dass sich teilweise irgendwie der Level umdreht oder du musst teilweise Wege finden, indem du Treppen so drehst mit Schalter. Und es spielt sich aber ziemlich gut, muss ich sagen. Also allein die Geräusche, wenn du auf die Gegner einhaust
die
oder
Musik.
Schierst, und die Musik ist auch geil. Es sind so Maskottchen-Gegner, so eine Riesengiraffe oder eine Ente mit einer Shotgun. Also die Designs sind echt geil. Aber eben, ich habe da erst nicht einmal eine Stunde gespielt. Und ich glaube, die Story wird noch ein bisschen interessanter. Aber da eben, da weiß man noch nicht viel. Außer, dass der Hauptdarsteller irgendeine Schwester gehabt hat. Die hat eine psychische Störung und er kümmert sich um die und dann hat er noch einen Neffen, der dann auch plötzlich auftaucht im Spiel. Ja, könnte noch interessant werden. Rede ich mal später nochmal dazu.
Ich muss da einen Teil verschlafen haben vom Intro, wirklich, weil ich habe das gestern auf dem Steam Deck probiert, weil die Debbie hat eine Serie geschaut und ich habe das probiert, weil ich gesehen habe, dass es nicht rein ist und weil es auch wirklich interessant ausschaut, grafisch und eben, das mit dem Neffen und so, ich hab mich da gewundert, wer ist der kleine Bude?
Ja, aber das war gleich danach. Du triffst ihn das erste Mal und 20 Minuten drauf, weil dann seine Backstory ein bisschen erwähnt.
Ah, okay, nicht viel. Gut. Ich habe ihn gleich mal noch nicht reingehauen, weil er auch so eine Maske gehabt hat. Aber das ist so ein Spiel, so ein Horrorspiel, es ist so ein Horrorspiel eigentlich ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, schon.
Bisschen. Und ich hab da wirklich seit langem wieder mal so kalte Gänsehaut gehabt, wenn die Dinge auf die zulaufen, die Maskottchen.
Ja, die sind schon.
Es gibt ein, zwei Szenen, wo sie wirklich so auf Formel rauskommen und da, also ich hab so gesagt, also, wow, what the fuck, so zu Debbie, ich so zu mir, zu Debbie gesagt, wo ich das gespielt habe, zweimal, weil ich so erschrocken bin, oder halt erschrocken, erschrocken und so kalte Gänse halt gehabt habe. Aber es war richtig cool und der Sound ist super, finde ich. Und was auch noch cool ist, du sammelst, du kannst halt ganz viel zerschlagen.
Hey, ich zerschlag alles in dem Spiel. Hey. Jeden Luftballon, jede Kamera.
Wie, wie ärgert schon, dass ich die Luftballons ganz am Anfang nicht alle zerschlagen habe, weil da habe ich es noch nicht gewusst.
Ja.
Und wenn so die, da stehen überall so Kameras und da zerschlagst du die Kameras und auf einmal sagt der Haupt, also der, dieser quasi Besitzer von dem sagt dann so, hey, die, hör auf damit, die Kameras sind wichtig, oder? Irgendwie so, oder? Sagt er das so.
Filmen die ganze Zeit, ja.
Ja, auch ganz witzig. Und eben und umso mehr Sachen, oder wenn du Sachen zerschlagst oder Kisten oder Koffer aufmachst, dann kriegst du Tickets und mit den Tickets kannst du deine Waffen verbessern. Also am Anfang hast du halt so einen Hammer, ich habe bis jetzt erst einen Hammer. Hm. Und dann gibt es auch Türen, die nicht aufgehen noch, oder die dann wahrscheinlich später aufgehen werden und so Geschichten.
Ja. Und das wird am Anfang gleich, man gibt es irgend so ein Plakat, da steht dann, aber wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast und dann nochmal durchspielst, dann verändern sich die Levels. Da gibt es also die Hard-Version spielst dann sozusagen.
Ja.
Das wird gleich ganz am Ende, ganz am Anfang vom Spiel gesagt, was ich interessant finde.
Ja, ist cool, ja.
Aber mehr dazu. Später mal.
Ja.
Ja. Andy, du hast noch was, sagst du.
Genau, und zwar, ich habe in unserer Sommerpause sehr viel Hörbuch und Podcast gehört. Und ich bin momentan Mein Go-To-Hörbuch ist natürlich Dungeon Crawler Karl. Da hänge ich momentan beim 7. Buch.
Mhm.
Und wenn ich Podcasts höre, dann höre ich meistens
Popkultur Beichtstuhl. Habt ihr übrigens einen Call to Action gemacht?
Das
haben wir vergessen. Ne?
Also folgt uns.
Jetzt ist es spät.
Und wenn ich Podcasts höre, dann höre ich meistens entweder das Podcast-UFO mit dem Florentin Wild und Stefan Dietze, aber ich bin ein Riesenfan vom Last Podcast on the Left. Wer das nicht kennt, das ist so...
Das mit den Dinosaurier?
Nein.
Last Podcast on the Left.
Ja, die haben ja einen Namen eben von dem Horror-Classic Last House on the Left, deswegen habe ich das gefragt. Oh. Das ist ein Podcast, den gibt es schon ewig, ich glaube 15 Jahre, 16 Jahre oder so. Und die ist mittlerweile ein ganzes Network, die haben extrem viele Shows, die sind auf Netflix, kann man sie anschauen, da haben sie die Shows immer als Video, also das ist ein Videopodcast.
Auf Netflix?
Mhm. Die sind wirklich auf Spotify. Na, Netflix. Okay, die sind wirklich, die gibt's auf Spotify, die sind wirklich groß, also das ist wirklich, die haben jede Woche, die machen es so wie mir, die haben einmal ein Special-Thema und einmal haben sie Side-Stories. Das sind quasi einfach News. So,
machen die uns das nach, oder wie?
Die machen uns das nach, ja. Und die sind halt für alles Makabre, True Crime, Aliens, Kultisten, lauter solche Sachen bearbeiten die halt. Und zwar ist True Crime Comedy. Also das ist sehr lustiger, machen die das. Und legen aber immer
viel Wert drauf. Ja, dann ist ganz anders wie wir eigentlich, ja.
Viel Wert drauf, dass sie eben, wenn sie schlimme Themen bearbeiten, dann werden immer nur die Täter quasi, die Späße gehen immer nur auf Kosten der Bösewichte.
Na, das ist ja toll. Das ist
und die haben, ja, weil wenn man so...
Ist nicht normal. Und dann hat die den Kopf abgekackt.
Ja, wenn man immer
dumm, True Crime, Kopf verloren.
Wenn man True Crime Comedy hat, dann denkt man sich, das funktioniert nicht, aber das funktioniert fantastisch. Also ich bin ein großer Fan von denen. Und im Zuge von einer Folge haben sie über, weil die reden halt auch so wie mir, oft auch einfach bloß über so Popkultursachen, die sie gern mögen. Und wir wissen ja alle, dass es, wir leben in einer Zeit, wo es extrem viele Remakes und Reboots gibt. Und eine von den ganz, ganz wenigen Franchises, wo es kein Remake oder kein Reboot gibt, ist Zurück in die Zukunft. Und dann hat einer von ihnen was gesagt, weil man gedacht hat, boah, da muss ich mit eigentlich drüber reden, weil das ist etwas, was ich, glaube ich, echt gern sehen würde. Dann hat er gesagt, ja, wenn Zurück in die Zukunft, wenn es da was Neues gibt, dann sollte es The Story of Young Doc Brown sein. Das habe ich super cool gefunden. Hey.
So wie die Abenteuer des jungen Indiana Jones.
Ja,
aber halt ohne Marty McFly, sondern halt nur die, so wie der Doc Brown, was dem sein Leben und so. Und da haben wir gedacht, boah, stellt sich das mal als Serie vor, wie geil das wäre.
Ja, vor allem hat er...
Du meinst, wo er vielleicht ein Schüler ist, oder in die Schule geht oder irgendwas.
Ja, das kann auf
oder
der
nicht
Uni
so weit vor.
Vielleicht, dass es auf der Uni anfängt Uni, oder so, dass man überhaupt einmal Melvin Doc Brown erfährt, was hat der für ein Leben gehabt, weil der hat ja ein Riesenhaus. Der hat
ja,
ja riesen
eben, aber
das
ganze Geld hat er ja verloren, weil er die Zeitmaschine gebaut hat, oder? Also sein ganzes Haus und Anwesen, oder?
Ja,
das gibt doch irgendwann einmal aus, oder?
Ja, einen Großteil seines Vermögens hat er dafür aufgebracht, sagt er mal, ja. Aber das wäre doch eine saugeile Serie, oder nicht? Jetzt haben sie so beiläufig getroffen als Idee.
Da, weil er hat ja noch nichts wirklich Funktionierendes erfunden.
Ja, wie er halt Erfinder wert. Und dann halt auch irgendwann, wie er dann einen Flugskompensator baut.
Ja, aber ist der Doc Brown nicht eigentlich ein missglückter Erfinder, der einmal mit der Zeitmaschine einen Glückstreffer gehabt hat? Weil alles andere, was er hat, funktioniert nicht wirklich. Es funktioniert dieses Ding nicht, oder? Wo er das Gedankenübertragungsding, oder Lesding funktioniert nicht. Seine Maschine zum Bauen von, also das Kaffee, seine Frühstücksmaschine funktioniert nicht. Der Lautsprecher, der riesige, funktioniert nicht.
Ja, der funktioniert schon geil.
Nee, aber also,
gut fast.
Man kennt das ja, aber da könnte man, glaube ich, schon viel draus machen. Ich sehe das so ein bisschen. Fast schon so ein bisschen, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mäßig, weißt du, so wie der Erfinder, der die Shrink Gun, der hat ja mit der Shrink Gun quasi seinen ersten großen Durchbruch gehabt. Und ja, ich glaube, da könnte man echt was Cooles machen. Und wer könnte den jungen Doc Brown spielen?
Wie alt ist er?
Uni? So Anfang, Mitte ja,
wie,
20?
Wie immer bei mir ist Zac Efron.
Okay.
Na, aber wer kann den spielen? Boah, schwierig. Also egal wie alt sie, also jetzt ist er ja rein fiktiv, also können wir auch Charaktere nehmen, die jetzt eigentlich zu alt sein?
Nein, das geht nicht.
Also ich sage jetzt, wenn mir
der von, der von Bowling for Columbine, nicht Bowling for Columbine, spiel ich. Der von Napoleon Dynamite?
Ja, der ist nicht schlecht, aber der ist,
ja,
ne, ist der vielleicht ist schon, mir ist als erstes der Matthew Lillard eingefallen, aber der ist halt schon zu alt.
Wie heißt der? Bill Hader? Ist der auch zu alt schon?
Ja, aber der kann schon.
Der Matthew Lillard ist der Shaggy von Scooby-Doo und bei Scream hat er mitgespielt und bei Hackers.
Bill Hader ist, ich glaube von Ace, oder was Bill ist Hader los? Ist eigentlich Saturday Night Live.
Der Bill Hader ist 48.
Ja.
Ja, das ist auch zu alt eigentlich schon.
Aber wie alt ist der vom Napoleon Dynamite?
Der Jack Quaid kennt den spielen von The Boys.
Ja, der kann den spielen.
Ja. Ja.
Oder?
Du meinst John Heder. Der ist aber auch 48. Der John Heder ist der,
das ist der von Napoleon Dynamite.
Und der John Heder, der Bill Hader ist der von Saturday Night Live.
Ja. Genau.
Jetzt schauen wir, wie alt der von, gestimmt. Jetzt schauen wir, wie alt der von The Boys ist.
Aber der ist noch nicht alt, 30? Nicht einmal. Ja.
Der Jack Quaid.
Quaid ist 34.
Ja, der kann es machen. Der finde ich. Machen,
ja. Ja,
der wäre nicht
heißt
schlecht.
Heißt er nicht Uni? Ja, okay, doch.
Ja, aber wahrscheinlich spielen ist ja oft so, dass die jüngere Charaktere.
Ja, das stimmt schon.
Aber der kann schon spielen. Ja, das ist gut.
Ja, ich hätte mir gedacht, dass entweder Tom Holland oder die Zendaya spielen.
So wie alles ja. Momentan. Der Timothy Chalamet, der Tom Holland oder die Zendaya. Einer von denen. Die spielen
einer
ja alles.
Von den drei.
Die spielen ja alles, was nicht bei drei auf die Bahn ist.
Ja.
Aber ja, für, wenn wir jetzt da ein bisschen außerhalb denken mit Schauspielern, die jetzt halt zu alt sein, aber vielleicht damals gut gepasst hätten, hätte man vielleicht in Tom Hanks oder wen vorstellen können.
Oh ja. Stimmt. Ja. Gibt's nicht
also in so einer Comedy-Ding noch war.
In seiner Comedy-Phase, ja,
oder
genau.
Oder der Jeremy Allen White.
Wer ist das?
Von The Bear.
Ah, ja.
The Bear, Bruce Springsteen.
Ja.
Shameless.
Und
der ist auch 34.
Okay. Ich meine, ich würde jetzt, weil wir einfach volle Fans schon seit langer Zeit sein von Ryan Gosling.
Der Ryan Gosling.
Oder der Jake Gyllenhaal. Mit den großen Augen.
Ja, aber der ist zu. der ist zu finster irgendwie.
Es braucht, wenn der irgendwie so im Gesicht so ex, wie sagt man, da
viel
Darstellungskraft im Gesicht hat.
Der Charlie Day von
von
Always Sunny. Der ist leider auch schon zu alt, der ist auch Mitte 50, oder? Leider,
hoffentlich hätte er das nicht.
Aber der Charlie Day wäre fantastisch.
Ja, der war gut, ja.
Ja, allein, da gibt es die Szene in Always Sunny in Philadelphia, wo sie für die Post arbeiten, wo er das Verschwörungs Whiteboard da voll tackert mit
den
Dinger dazwischen. Das kann man gut vorstellen. Ja, er als Doc Brown so.
Ja, stimmt. Aber da kann ich ja mal die KI drüber lassen, Andy.
Aber sowas muss ich schon sagen, das würde ich, solche Sachen, sowas würde ich schon ganz geil finden. Weil das ist ja oft so, dass man sich denkt, ja, wenn es jetzt ein Reboot von Zurück in die Zukunft gibt, das beschädigt das Original, was ja nicht stimmt, aber halt da gibt es, glaube ich, einen ziemlichen Outrage. Aber der Young Doc Brown, hey, das hätte ich mal anschauen. Hey. Da hätte ich viel Freude dran, hey, wenn es das gab.
Aber ist der Doc Brown ein beliebt genug Charakter schon von Zurück in die Zukunft?
Ja.
Oder tragt das eigentlich der Marty McFly? Also für uns jetzt, glaube ich, ist Doc Brown schon interessant, aber ich glaube, für jüngere Leute, glaube ich, die sehen da nicht so viel.
Naja, natürlich, weil im Film ist er ja halt schon älter, aber ich glaube, dass das schon so in die 50er Jahre, erstens glaube ich, dass das das nächste große Ding wird nach die 90s. Ich glaube, dass jetzt wieder so ein Swing und 50s Comeback kommt, glaube ich, als nächstes.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Und da wird so eine Serie perfekt reinpassen. Hey.
Was ich mir als Serie gut vorstellen kann, war Young Ray Stantz.
Ghostbusters auf der
Uni. Ja, aber da könnten ja mehrere sogar sein. Die sind ja teilweise zusammen forschen müssen.
Ja, weil, aber nur, weil der Ray ist ja der, was da die ganze Okkulte und das, was er da die Buchhandlung hat und so. Wo ich mir denke, denn so als Student, als Hobby-Geisterjäger, also so quasi mit der Kamera irgendwo unterwegs in so Spukhäuser und so. So alles Scooby-Doo, weißt du, so ein bisschen.
Ja, das wäre auch nicht schlecht, ja.
Ja.
Weil die Zielgruppe für das ist eigentlich, die wird ja immer kleiner, oder?
Weil unsere Generation stirbt, oder was machst du?
Ja, schon, weil die müssen den Original Ghostbusters kennen, dass sie das wirklich groß interessiert, oder?
Ja, ich meine, das Ghost Corps, oder wie heißt das Unternehmen da, die wollten ja Ghostbusters auch ein bisschen größer machen, als es jetzt schlussendlich dann worden ist, oder? Ja. Mit den neuen Filmen, weil da hat man, wie lange ist Frozen Empire her? 4 Jahre?
So ja, der war nicht gut. Kommt da noch was eigentlich?
Ja, eben. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich genug war.
Hund, ich hab's gesehen.
Aber wer nimmt halt das Geld in die Hand und macht sowas? Weil.
Mir!
Ja. Aber eben die, was das Geld haben, die werden sagen: Na, mach was danach spielt. Weil die Callbacks von dem jungen Charakter auf alte Filme, das interessiert zu wenig wahrscheinlich.
Ja, aber das will, glaube ich, keiner mehr sehen, dass du Zurück in die Zukunft jetzt machst, oder?
Nein, aber wenn du einen Young Doc Brown machst und dann passiert irgendwas und die, was halt die alten Zurück in die Zukunft gesehen haben, denken, was wissen dann, deswegen hat er jetzt schon so graue Haare oder was auch immer, was halt irgendwas passiert. So Lore-Building für einen Doc Brown interessiert nur die, was halt damals Zurück in die Zukunft auch.
Ja, aber das ist ja was du auch einbauen kannst, auch wenn es, das ist ja nicht etwas, was man dann zwingend verstehen muss. Das kannst du ja auch so machen, dass es unterhaltsam ist. Ja, okay,
das muss gut genug sein, dass es für sich allein funktioniert und das ist halt so das Drüberstreuer für die Fans.
Ja.
Ich überlege gerade, ob es da sowas gegeben hat, jetzt einmal.
Young Sheldon, oder?
Ja, das habe ich nicht gesehen.
Das soll so gut sein anscheinend.
Weil sie haben du meinst aber Ding jetzt, oder?
Von Stuart, Big Bang, oder?
Stuart Saves the World.
Ja, Stuart Saves the World, aber Young Sheldon, oder? Und da gibt es ja auch eins über den Bruder vom Sheldon.
What?
Ein Spin-off. Den spielt nicht einmal der gleiche Schauspieler.
Der Jerry O'Connell.
Aber jetzt gibt es anscheinend ein Spin-off vom Bruder,
der
vom
den Reifenladen Schelm, hat.
Der einen Reifenladen hat, aber nicht von dem Reifenladen, sondern vom Young Sheldon Bruder.
Moment mal, es gibt jetzt ein Spin-off vom Spin-off?
Es gibt ein Spin-off vom Spin-off von Young Sheldon. Also Young Sheldon, da spielt ja, warte, schau schnell, in Young Sheldon, da spielt jetzt sein Bruder, spielt ja da Montana Jordan.
Mhm.
Und der Montana Jordan hat jetzt, glaube ich,
der kriegt eigene Serie, oder was?
Der hat jetzt eine Serie, mal kurz schon schauen, die, wie die heißt. George and Mandy.
First Marriage. Okay.
Genau. Und das ist quasi das ist anscheinend ein Spin-off von Young Sheldon.
Wow.
Sind das eigentlich, jetzt muss ich eigentlich was fragen. Ich meine, ich weiß, dass Big Bang Theory ist ja wirklich eine von die beliebtesten Sitcoms nach Seinfeld, glaube ich, oder?
Ja.
Also ja, und halt How I Met Your Mother, oder?
Und How I Met Your Mother, genau. Und das ist das eines von den ersten Spin-offs, das wirklich gut funktioniert, Young Sheldon, weil ich weiß, das ist jetzt
ja,
schon.
Ja, das ist auch schon fertig, oder? Das ja.
Ja, ja. Ist fertig, ja. Aber das ist ja Saul. Wahnsinnig. Ja, okay, bei der Call Saul hat das auch funktioniert, aber vorher, weil ich kann mich erinnern, es hat. Wird das Spin-off mit dem Rechtsanwalt Carson von Cheers?
Vom Rechtsanwalt? Ah, du meinst Frasier?
Frasier war ja auch ein Spin-off, oder?
Das, glaube ich, war auch beliebt, ja.
Ja.
Das hat funktioniert ziemlich.
Aber vorher hat es.
Da hat es Buffy und Angel gegeben.
Buffy und Angel, ja, stimmt. Es hat nämlich von Schrecklich nette Familie hat sie das Winnie und Bobby gegeben und das ist ja voll gefloppt, glaube ich.
Was? Hat das gegeben?
Ja, da hat der Matt LeBlanc hat da mitgespielt, der Joey von Friends. Das haben sie gemacht.
Ja, da gibt es eine Crossover-Folge, das kenne ich, ja.
Genau, und das ist aber, glaube ich, nicht gut angekommen. Dann wollten sie noch ein Spin-off über Bud Bundy machen, das haben sie aber nie realisiert. Und der Matt LeBlanc ist überhaupt ein bisschen unglücklich, was das angeht, weil der hätte ja am zweiten...
Joey, oder?
Genau, der hat ja im Joey ist auch noch ein Spin-off von einer anderen extrem beliebten Serie von Friends gekriegt. Und das hat aber auch nicht funktioniert, glaube ich, oder?
Mm-mm.
Joey ist ja auch ein bisschen im Sand verlaufen. Dann.
Ja.
Habt ihr das, Winnie und Bobby, habt ihr das da mal irgendwas gesehen?
Nein, nie. Aber habt ihr das Stockinger geschaut?
Nein.
Von Kommissar Rex.
Also stimmt, da hat es ja auch ein Spin-off gegeben, genau. Ja. Könnten wir übrigens mal eine eigene Serie drüber machen, über Spin-offs.
Machen wir.
Ja. Machen wir in unserem Spin-off-Podcast.
Popkultur Sündenpfuhl.
Mm, Französisch, ne? Was?
Popkultur Sündenpfuhl statt Beichtstuhl. Oh, das reimt doch sogar. Gut. Hey, dann.
Ja.
Haben wir es, oder?
Drüber ein bisschen.
Ein bisschen drüber.
Weil ich so spät krank bin.
Na, das hat er. Ja, doch.
Habt ihr Sommerthemen untergebracht?
Ich schau gerade. Ich glaube,
aber das kann ich ja mal nächstes Mal im Vorgeplänkel, glaube ich, da bringen.
Ich habe, glaube ich, alles soweit. Ich habe noch Spider-Man aufgeschrieben. Die Zero, das ist so ein Würfelspiel, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und Live-Sim-Spiele, aber da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet, oder? Retro, Rewind und Dirty Business und das ganze Zeug. Ja. Das haben wir schon gehört. Nein, bin ich doch eigentlich.
Ich habe auch noch.
Uns dem Herbst widmen.
Ich habe viele Trailer, aber da kann man mal ein eigenes Vorgeplänkel-Folge nur mit Trailern machen, weil es sind im Sommer ein Haufen geile Trailer ausgekommen. Wir haben eh schon ein paar angeschaut. Da können wir das nächste Mal dann drüber drehen. Schick hängt noch ja, alle, die gut
gefunden. Schick schon uns, genau, 10 Minuten vor der Aufnahme, schick schon uns die Links,
genau.
Dass wir
genau.
Schon mal wieder schauen.
Genau.
Ja. Oder nächstes Mal, wenn wir wieder ein Foto aufnehmen, dann schauen wir auf ein paar die davon noch 30 Trailer.
So machen wir es.
So tun wir. Gell?
Ja.
Gut. Ich habe jetzt da nicht mehr aufgenommen, Marco, für dich als Info, weil du nimmst wahrscheinlich eh meine Spur.
Ja, habe ich.
Von dir. Weil sonst war es gleich komplizierter geworden, wenn ich jetzt da noch aufnehme, glaube ich.
Ja, das schaffen wir.
Gell? Das schaffen wir.
Schon schneiden wir dich raus am Ende und tun einfach so, als wenn gar nicht
genau. Kommen wirst. Ja, genau. Dann sage ich danke für diese angenehme Dreiviertelstunde oder halbe Stunde, oder wie lange es war. Und ja, wünsche euch einen feinen Abend. Bleibt uns treu, bis nächste Woche.
Mir hat's
oder übernächste Woche.
Na, nächste Woche geht's weiter.
Ja, bis wir schauen. Reden wir nachher noch.
Okay. Gut, ich garantiere das jetzt schon. Nächste Woche hören wir uns wieder. Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Sommer Recap ist jetzt Geschichte fürs heutige Jahr. Wir werden uns jetzt wieder Specials und Vorgeplänkeln widmen. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, es war nicht zu horrorlastig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt uns treu. Hört uns weiterhin. Empfehlt uns weiter. Folgt uns überall, wo es nur geht. Instagram, Spotify, YouTube. Weiß der Teufel. Und ja, schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Danger. Bleibt cool. Danger. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Zombie my ass.